Zwei davon sind ärztliche Kolleginnen gewesen, die Kollegen, beides männlich, junge Ärzte, einer mit Familie, einer gerade frisch im Beruf. Die, ich weiß gerade nicht mehr, welches Krankenhaus es war, die bei einem Angriff aufs Krankenhaus bei der Arbeit ums Leben gekommen sind. Eine davon, eine Kollegin, die wir jetzt erst vor kurzem von ihrem Tod erfahren haben, zu der wir seit Mitte Dezember den Kontakt verloren hatten und von der wir wissen, dass sie Anfang Januar mit ihrer gesamten Familie umgekommen ist. Ein Kollege ist relativ zu Anfang im Flüchtlingslager, wo er mit seiner Familie geflohen ist, umgekommen. Und der fünfte Kollege, muss ich kurz überlegen, ist aber auch relativ am Anfang bei den Gefechten ums Leben gekommen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Ehmke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal ist Panian Parvanta zu Gast. Sie ist Gynäkologin und seit Juni letzten Jahres Vorsitzende der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Mit ihr habe ich über die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen gesprochen, über die albtraumhaften Bedingungen, unter denen in den letzten verbliebenen Krankenhäusern Gliedmaßen amputiert oder Kaiserschnitte durchgeführt werden. Wir haben über die Belastungen und Gefahren für die eigenen Teams gesprochen und die Frage der Gleichzeitigkeit von Empathie und Mitgefühl. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Panian Parvanta von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Panian Parvanta, ich würde mit Ihnen gerne heute über die Situation in Gaza sprechen und über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen. Wir sprechen, das muss man vielleicht dazu sagen, weil die Lage sich permanent verändert. Wir sprechen heute am 13. März miteinander. Vielleicht können Sie uns einmal sagen, was Sie im Moment über die humanitäre Lage im Gazastreifen sagen können. Was wissen Sie über die Lage der Menschen vor Ort?
Die humanitäre Lage ist katastrophal. Das kann ich kaum anders sagen. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind nur noch ein Drittel der Krankenhäuser teilweise funktionsfähig. Diese Krankenhäuser, die teilweise funktionsfähig sind, dort mangelt es an allem. Es mangelt an Strom, es mangelt an sauberem Wasser, es mangelt an Medikamenten. Es ist für unsere KollegInnen vor Ort unglaublich schwierig, medizinische Hilfe zu leisten unter den gegebenen Umständen. Die Menschen im Gazastreifen müssen seit 5 Monaten von Norden immer weiter Richtung Süden. Ein Kollege, der dort Ende letzten Jahres tätig war, hat das ganz gut beschrieben und hat gesagt, der Gazastreifen entspricht von der Fläche her etwa Köln und in Köln leben 1 Million Menschen. Im Gazastreifen sind es 2 Millionen und davon sind jetzt 1,5 Millionen nur in Rafah. Wenn Sie sich das vorstellen, dass Sie Köln mal 2 nochmal in einen Teilbezirk zusammenbringen müssten. 9 von 10 Menschen haben ihre Häuser verloren. Viele leben in Zelten, unter Plastikplanen. Die Verwundeten, berichten unsere Kollegen, müssen teilweise mit schlimmsten Verletzungen, Verbrennungen von einem Ort zum nächsten. Mittlerweile sehen wir in vielen Krankenhäusern auch, dass Patientinnen mit stärksten Verbrennungen, die nicht behandelt wurden, jetzt mit infizierten Wunden kommen. Viele Kolleginnen, die im Gazastreifen waren und zuvor als internationale Kollegen in anderen Ländern waren, sagen, dass sie sowas noch nie vorher gesehen haben, dass wir eine Situation haben, in der Kollegen im Blut knien, um Patienten zu behandeln, auf dem Boden Patienten intubieren, indem Chirurgen Verbandsmaterialien, die steril sind, nach Behandlung auswaschen müssen, wieder neu sterilisieren müssen, um sie für nächste Patienten zu nutzen. Wir haben seit dem Beginn des Krieges, mussten wir 9 Krankenhäuser evakuieren. Unsere KollegInnen mussten sich entscheiden, ob sie bei ihren Patientinnen bleiben oder aufgrund ihrer eigenen Sicherheit weiterziehen. Und das sollten keine Entscheidungen sein, die Mediziner treffen sollten.
Ich würde gerne vielleicht ein paar Punkte von dieser humanitären Katastrophe, die Sie gerade so eindrücklich beschrieben haben, nochmal einzeln aufnehmen. Vielleicht zum Zustand der Krankenhäuser noch einmal. Können Sie sagen, bei den Krankenhäusern, die überhaupt nur noch funktionsfähig sind, können Sie sagen, welche Art von Hilfe können Sie überhaupt dorthin schicken oder welche ist die dringlichste, fragen wir vielleicht auch mal so, die dort fehlt? Sie haben jetzt ein paar entsetzliche Details schon aufgezählt, aber vielleicht können Sie noch mal konkret sagen, was es dort bräuchte.
Ich fange vielleicht an mit, was wir machen, weil was es bräuchte, wäre, glaube ich, sehr, sehr viel. Was wir machen, ist, wir haben Kolleginnen, die mit chirurgischen Teams vor Ort tätig sind, die vor allem, wie gesagt, Verbrennungen, Amputationen durchführen. Wir haben Kollegen, die ganz, ganz viel Wundtherapien, Wundversorgung durchführen. Was wir gesehen haben, ist, dass wir dadurch, dass eben sich das so viel jetzt in Rafah und im Süden Gazas konzentriert, dass wir viele schwangere Frauen jetzt in Kliniken haben, sich teilweise in einer Klinik, in der wir vorher unterstützend tätig waren, wo zuvor 20 Kinder am Tag auf die Welt gekommen sind, heute bis 100 Kinder am Tag auf die Welt kommen. Das kann man sich in einer deutschen Klinik gar nicht vorstellen, allein die 20 schon nicht, geschweige denn die 100. War es zum Teil so, dass diese Kinder, ja, wie gesagt, teilweise wirklich auf dem Flurboden auf die Welt gekommen sind und auch komplizierte Geburten. Nach wenigen Stunden mussten die Mütter mit ihren Kindern die Kliniken verlassen. Was wir jetzt gemacht haben, ist zum Beispiel hier eine Möglichkeit eröffnet, dass zumindest die Frauen, die eine komplizierte Geburt haben oder einen Kaiserschnitt hatten, für 24 Stunden unter Betreuung und Beobachtung stehen. Das ist nicht viel. Also wenn ich das vergleiche in einer deutschen Klinik, unter den besten Umständen würden wir eine Patientin nach Kaiserschnitt nicht nach 2 Tagen, meist sogar 3 Tage entlassen. Das ist aber das, was wir zumindest in der aktuellen Situation anbieten können, damit diese Patientinnen nicht nach 2 Stunden schon gehen müssen.
Und können Sie sagen, Betäubungsmittel, Schmerzmittel, können Sie etwas sagen zu dem, was an Material, an Medikamenten vorhanden ist oder eben nicht vorhanden ist?
Ja, Anästhetika und Schmerzmittel sind leider von Anfang an etwas, was viel zu wenig da ist. Das ist ziemlich dramatisch gewesen. Kollegen, die berichten, die Amputationen durchführen mussten bei Kindern ohne Schmerzmittel, teilweise mit Geschwistern in der Nähe. Wir haben viele, viele Patientinnen mit Verbrennungen, vor allem viele Kinder auch mit Verbrennungen und haben nicht genug Schmerzmittel. Das ist leider so. Uns fehlt es an Schmerzmittel, uns fehlt es aber auch, den Patientinnen fehlt es an hygienischem Standards, dass die Wasser- und sanitären Anlagen funktionsfähig sind. Wir sehen als Folge, dass auch, ja, und haben große Sorge, dass Durchfallerkrankungen kommen. Wir sehen zunehmend dadurch, dass Patientinnen im Freien, im Nassen übernachten müssen, immer wieder weiweiterziehen, dass, wie gesagt, 9 von 10 ihr Zuhause verloren haben, sehen wir zunehmend respiratorische Erkrankungen. Das alles zusammen.
Also Atemwegserkrankungen.
Genau, Entschuldigung, ja. Atemwegserkrankungen. Und das zusammen mit der mangelnden Nahrungsmittel, die auch durchkommen, erhöht das Risiko für Mangelernährung, es sind alle Risiken dafür da. Wir haben vor kurzem in einigen Kliniken Screenings gemacht und haben einige Fälle feststellen können, können aber nichts über die Gesamtsituation sagen, weil auch nicht alle es schaffen, in unsere Kliniken zu kommen. Ich kenne das aus meinen eigenen Einsätzen, dass gerade in Konfliktgebieten, gerade wenn Kriege herrschen, wenn Unruhen sind, dass zum Beispiel schwangere Frauen erst in Kliniken kommen, wenn es nicht anders geht. Dass sie meistens zu Hause entbinden. Dass Kranke erst in Kliniken kommen, wenn es nicht anders geht und versuchen so damit zurechtzukommen. Und im Gazastreifen gibt es einfach keinen sicheren Ort mehr für Menschen.
Wenn ich noch an einer Stelle nachfragen darf, weil ich das auch aus eigener Arbeit und aus eigener Anschauung kenne, wenn Amputationen durchgeführt werden müssen in Gegenden, in denen es, so wie Sie es gerade eben beschrieben haben, eben ungeheure Zerstörungen von Wohngegenden, von ganzen Nachbarschaften gibt, wenn Menschen dann entlassen werden müssen aus den Kliniken. Ich kenne das aus Haiti, da habe ich das übrigens auch speziell in der Klinik, die von Ärzte ohne Grenzen betrieben wurde, in Port-au-Prince, erlebt, dass dann eben Menschen mit einer ja gerade frischen Amputationswunde entlassen werden mussten und gar kein Zuhause hatten, in das sie zurückkehren konnten. Es eben riesige Verwüstungen und Zerstörungen auch von der ganzen Infrastruktur gab und sie eben oft dann diese frischen Verletzungen sich wieder infiziert haben und sie mitunter nach einiger Zeit dann eben zurückkehren mussten in die Kliniken und ein weiteres Stück der Gliedmaße dann amputiert werden musste, die dann eben wiederum nicht richtig versorgt werden können. Ist das etwas, womit Sie auch rechnen im Gazastreifen oder was Sie vielleicht auch schon jetzt beobachten?
Das ist sicherlich ein Risiko. Also was wir auf jeden Fall schon beobachten, ist, dass zum Teil Amputationen durchgeführt werden müssen, weil wir keine andere Möglichkeit der Versorgung haben. Wenn Zertrümmerungsfrakturen oder so sind, wo man in anderen Gebieten vielleicht anders behandeln könnte, wir aber diese Möglichkeit nicht haben, eine Amputation durchzuführen. Und eine Amputation hört ja da nicht auf, wie Sie es gerade sehr gut beschrieben haben. Die Menschen brauchen eine Rehabilitationstherapie. Sie müssen angelernt werden, mit der neuen Situation sich jetzt im Leben wieder zurechtzufinden. Sie haben Traumatisches erlebt, brauchen psychologische Unterstützung. Sie müssen gute Ernährung haben, damit die Wundheilung gut ist. Sie brauchen gute hygienische Verhältnisse. Und das, daran fehlt es. Das fehlt alles.
Ich bin früher häufiger im Gazastreifen selber gewesen zur Berichterstattung, bin auch in den Krankenhäusern gewesen und es gab eben auch immer wieder Menschen mit besonders schweren Erkrankungen, mit Krebserkrankungen, mit komplizierten neurologischen Erkrankungen, die dann mit einer Genehmigung aus dem Gazastreifen ausreisen konnten zur medizinischen Versorgung in Israel oder in Ramallah. Können Sie etwas darüber sagen, wie hoch die Not wäre, Menschen mit schwersten Verletzungen jetzt herauszubringen und woran das scheitert?
Die Not wäre groß. Es gäbe viele Menschen, die das bräuchten. Es scheitert an dem politischen Willen. Es scheitert an der Logistik. Nee, es scheitert nicht an der Logistik. Es scheitert eben am politischen Willen. Es scheitert daran, dass ich kann Ihnen nicht die genauen Bedingungen sagen, aber ich weiß, dass die Bedingungen, unter denen Menschen mit schwersten Verletzungen den Gazastreifen verlassen dürften, und ich bleibe beim Konjunktiv, so hoch sind dass der Verletzungsgrad leider nicht ausreicht, dass dafür viele andere Bedingungen erfüllt sein müssen. die wir nicht haben. Und für die Menschen wäre es aber dringend notwendig, die schwerste Verletzung haben, die Betreuung bräuchten. Gleichzeitig betrifft es einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen im Gazastreifen. Und man muss aber auch dazu sagen, wir sind seit 1989 im Gazastreifen und im Westjordanland tätig. Unsere Arbeit war schon vor Anfang Oktober 2023 im Gazastreifen notwendig, weil die Menschen vorher schon auf humanitäre Hilfe angewiesen waren. Am Tag sind dort 500 Lastwagen mit humanitärer Hilfe über die Grenzen gegangen. An guten Tagen kommen heute 100 über die Grenzen, während wir seit 5 Monaten einen Krieg haben, bei dem ja, die meisten Menschen vertrieben sind. 85% der Menschen sind vertrieben. Wir haben ja, fast 1,5% der Bevölkerung ist durch diesen Krieg umgebracht worden. Und die Relation zeigt, wie notwendig, wie der Bedarf, wie hoch der ist im Vergleich zu vorher. Und das, was an humanitäre Hilfe jetzt reinkommt, ist angesichts der Not der Menschen vor Ort, ist das nicht mal mehr der Tropfen auf den heißen Stein.
Ich würde ganz gerne gleich ein bisschen konkret nachfragen wollen, wie die Hilfe eigentlich hereinkommt, wie lange es dauert, über welche Strecken es geht. Aber zunächst würde ich ganz gerne noch etwas fragen zu der humanitären Lage, weil jetzt haben wir gesprochen über den Zustand der Krankenhäuser, über die Bedingungen, unter denen ÄrztInnen vor Ort und PflegerInnen irgendwie arbeiten müssen. Wir haben über den Mangel an Medikamenten gesprochen. Ich würde ganz gerne noch etwas zur Frage des Hungers sagen. Sie haben angesprochen, Ernährungsmangel klingt jetzt immer so ein bisschen so, als würde man in Berlin-Mitte irgendwie plötzlich der lokale Biomarkt nicht mehr ausreichend beliefert werden. Vielleicht können Sie etwas genauer beschreiben, was Sie wissen über die Frage der Lebensmittel, über die Frage des Wassers. Sie haben das kurz angesprochen, aber ich würde ganz gern da noch einmal nachfragen wollen, weil es doch jetzt vermehrt von internationalen Organisationen die Warnung gibt, hier würde eine wirklich dramatische Hungersnot drohen. Wir haben auch schon im Netz einzelne Bilder gesehen, die sehr viel ja auch geteilt worden sind von ausgemergelten Kindern. Vielleicht können Sie ein bisschen etwas sagen über die Situation des Hungers im Gazastreifen.
Da muss ich vielleicht vorher kurz was vorausschicken. Also wenn überhaupt, kann ich über die Situation im Süden Gazas berichten, weil wir im Norden Gazas leider überhaupt keinen Zugang haben und über die Situation dort, die mit hoher Wahrscheinlichkeit noch schlimmer ist, nichts sagen können. Ich könnte auch nur vom Hörensagen berichten. Das ja, würde keinen Sinn machen. Was den Süden Gazas angeht, können wir auch nur aus unseren eigenen Krankenhäusern berichten, was wir sehen. Mangelernährung ist häufig nicht nur durch Mangel an Nahrungsmitteln bedingt, sondern kann kommt meistens aus so einem Teufelskreis heraus. Jetzt ist es aber so, dass es an Nahrung mangelt. Es ist so, dass, wie gesagt, die Menschen im Gazastreifen waren vorher schon auf humanitäre Hilfe leider angewiesen. Es kommen immer weniger Nahrungsmittel wie Mehl, was man fürs alltägliche Leben braucht, in den Gazastreifen rein. Das, was reinkommt, ist so wenig, dass die Preise massiv angestiegen sind. Dass viele es sich gar nicht erst leisten können. Hinzu kommt der schlechte gesundheitliche Zustand der Menschen durch die immer seit 5 Monaten von einem Ort zum nächsten vertrieben werden. Die Tatsache, dass die Menschen kein warmes Dach über den Kopf, keine warme Bleibe haben, kein Dach über den Kopf im im Winter draußen zum Teil übernachten mussten. Das alles sind Faktoren, die Mangelernährung begünstigen. Vor allem ist das der Fall, das sehen wir weltweit, bei Kindern unter 5 und bei schwangeren Frauen. Die leiden da besonders drunter, dass wenn sie einmal in diesem Teufelskreis drin sind, dass sie an Mangelernährung besonders stark leiden und eben im schlimmsten Fall daran versterben können. Wir sehen, im Gazastreifen wurden einige Fälle von Mangelernährung jetzt in unseren Kliniken gesehen und berichtet, sowohl bei Kindern als auch bei schwangeren Frauen mit moderater sowie schwerer Mangelernährung. Was dazu kommt, ist, dass unsere KollegInnen, unsere palästinensischen KollegInnen, ja, kann man eigentlich sagen, erfreulicherweise vorher damit keine Erfahrung hatten. Sie kennen das Krankheitsbild der Mangelernährung, so wie wir sie heute sehen, nicht. Das zeigt auch wieder, was diese 5 Monate, in denen wir diese Situation der Blockade haben, angerichtet hat. Und gleichzeitig, und Sie haben es gesagt, was das Wasser angeht, um sauberes Wasser zu haben, muss man es an vielen Orten aufkochen können. Uns fehlt es an Strom, den Menschen fehlt es an Strom, den Menschen fehlt es an, ja, Generatoren können nicht betrieben werden, weil auch das Teil der Blockaden es sind. Bei der massiven Zerstörung werden nicht nur Wohnstätten zerstört, es werden Toiletten zerstört, es werden Badezimmer zerstört, es werden Küchen zerstört, das führt dazu zu Verunreinigung von Grundwasser, das führt dazu, dass sauberes Wasser nicht einfach so aus dem Wasserhahn kommen kann, wenn wir die nicht haben. Ja.
Ich würde ganz gerne zu der Frage, wie eigentlich überhaupt Hilfslieferungen hereinkommen, sehr gern von Ihnen das konkret einfach einmal beschrieben bekommen, wie Ärzte ohne Grenzen ganz konkret, wie sie Hilfslieferungen überhaupt erstmal vor Ort in die Gegend bekommen, was das für Materialien sind. Und dann vielleicht können Sie einmal so einen Weg eines Lastwagens beschreiben, bis er dann an der Stelle ist im Gazastreifen, wo er hin soll.
Wir haben weltweit für unsere Projekte sogenannte Hubs, wo wir Materialien unterbringen. So ist es zum Beispiel, dass wir vorbereitet sind, zum Beispiel für eine Choleraepidemie, für eine Kriegssituation, dass chirurgische Materialien sofort zur Verfügung stehen, dass wir aber auch Wasser und Sanitäres zum Beispiel vorbereitet sind. Ich kann Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, wo das Hub zum Gazastreifen ist, aber von dort kommen dann die Materialien und die Kollegen, die vor Ort sind, sagen, okay, wir brauchen jetzt zum Beispiel zum Säubern von Trinkwasser so und so viel Filter zum Beispiel. Oder an chirurgischem Material bräuchten wir das und das. Wir mussten, wie gesagt, gerade in der Klinik von 20 auf 100 Geburten aufrüsten und deswegen brauchen wir Geburtssets und Nachgeburtsversorgung, entsprechende Materialien. Das wird dann von den Kollegen vor Ort an die Koordination weitergegeben und entsprechend werden diese Materialien dann in die LKWs gepackt und werden über Ägypten durch Rafah in den Gazastreifen gebracht. Das war bereits vorher so und das ist jetzt auch so, wobei wir jetzt es deutlich erschwert sehen, dass viele Lastwagen angehalten werden, dass sie tagelang an den Grenzen stehen, bis sie durchkommen können.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass eben es zu den normalen, würde ich jetzt erstmal sagen, Vorkehrungen gehört, dass die Waren eines LKWs eben untersucht werden. Ich glaube, dafür gibt es auch, soweit ich jetzt weiß, internationale Standards, also dass man schaut, dass dort nicht etwas in den Gazastreifen gelangt, das eben waffenfähig ist, dass das benutzt werden kann von Hamas oder Islamic Dschihad für für Kampfhandlungen. Es gibt trotzdem immer wieder Berichte, dass eben diese Untersuchungen jetzt doch länger dauerten, als eine solche Überprüfung eigentlich nötig machte. Können Sie dazu etwas sagen? Also wie schwer es ist für aus Ihrer Erfahrung diese Grenzübergänge, in dem Fall den in Rafah, zu passieren? Und haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht, dass Waren von Ihnen vielleicht zurückgeschickt wurden oder LKWs zurückgeschickt wurden? Können Sie ein bisschen was von Ihrer Erfahrung berichten?
Zu den Zurückgeschickten kann ich leider jetzt tatsächlich nichts sagen. Was ich sagen kann und was ich weiß, ist, dass Waren über Tage warten und stehen. Dass wir mehrere Tage mit unseren LKWs, unsere Kolleginnen vor Ort stehen, dass Verhandlungen durchgeführt werden müssen mit den verschiedensten Akteuren, damit die Waren durch können. Und dass die Gründe, warum diese Waren gestoppt werden, manchmal ja wegen einem Set ein ganzer LKW manchmal nicht durchkommt. Dass es nicht so ist, dass man sagt, okay, das wird rausgenommen, sondern dass dann dieser gesamte LKW gestoppt wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, was wir sehen, was die Blockade verstärkt.
Können Sie auch etwas dazu sagen, inwiefern, also es gibt, vielleicht muss man einmal dazu sagen, für diejenigen, die jetzt die Gegend nicht so gut kennen oder vielleicht das nicht so genau wissen, es gibt eben verschiedene Grenzübergänge. Es gibt eben den einen, den Sie beschrieben haben, Rafah, an der Grenze zu Ägypten. Es gibt auch einen, der auf israelischer Seite ist, Kerem Shalom. Es gäbe eigentlich auch einen im Norden, nämlich Eretz. Das ist jetzt der Grenzübergang, den ich jetzt persönlich kenne, weil das der Zugang war, über den ich häufiger eben einreisen konnte. Der ist nicht geöffnet, also diesen Zugang gibt es im Moment nicht. Es gibt im Moment eben die beiden. Ich glaube, es gibt jetzt neuerdings noch einen dritten und es gibt eben ganz aktuell die Versuche, aus der Luft abzuwerfen, Hilfslieferungen und es gibt die Frage, ob es über den Seeweg auch noch einen Zugang gibt. Können Sie vielleicht, Sie sind daran, wenn ich das richtig sehe, ja nicht selbst beteiligt, also Ihr Weg ist der über den Landweg. Können Sie vielleicht trotzdem etwas sagen zu, ja, aus Ihrer eigenen Einschätzung, was diese Hilfslieferungen aus der Luft, wie hilfreich ist das? Wie willkommen ist Ihnen das? Und was sind vielleicht die Risiken dabei?
Die Hilfslieferungen aus der Luft sind absolut ungezielt. Es wird was abgeworfen irgendwo hin und irgendjemand holt es sich ab, wenn es nicht im Wasser landet. Ich persönlich stelle es mir schwer vor, wie ich eine Kiste mit Schmerzmitteln aus der Luft abwerfen soll und es in der richtigen Klinik landen soll. Ja, genauso mit Nahrungsmitteln. Es wird nicht danach verteilt, wo die Not am größten ist. Die Hilfe über Wasser, über den Seeweg ist ein schöner Gedanke, soll, glaube ich, über 2 Monate dauern, bis irgendwann soweit ist, oder zumindest Wochen und Monate. Und wer lädt dann die Sachen ab im Gazastreifen? Wer verteilt die? Wer wird die weiter vor Ort an die Hilfsbedürftigen bringen? Für uns sieht es sehr danach aus, als wäre hier, würde man hier so ein bisschen ja fast von dem ablenken, was. Es ist nicht ein logistisches Problem, dass nicht genug Hilfe nach Gaza reinkommt. Es ist ein politisches Problem. Der politische Wille fehlt einfach. Und Sie haben es gerade selbst genannt. Sie haben gerade von mindestens 3 Wegen über Land gesprochen, über die man ganz einfach Hilfe in den Gazastreifen reinbringen könnte, wenn die Hürden nicht so hoch wären. Die Hilfe ist da. Die könnten über Land rein.
Vielleicht sollten wir einmal dazu sagen, also ganz einfach hat natürlich auch noch Abstufungen. Mindestens meiner Erinnerung nach ist der Grenzübergang von Rafah sehr eng. Also das ist kein sehr breiter oder großer Grenzübergang. Auch das ist schon logistisch sozusagen ein Nadelöhr, das es vielleicht schwierig macht. Das andere sind die Straßen und sozusagen die Infrastruktur innerhalb des Gazastreifens, auf dem sich dann die Lastwagen ja bewegen müssen an die verschiedenen Orte im Land. Auch die sind ja mitunter zumindest schwer beschädigt. Also auch das macht es macht es einfach schwerer. Können Sie vielleicht auch etwas sagen dazu, dass, das haben vielleicht viele ZuhörerInnen auch verfolgt, dass es Vorwürfe gab gegen einzelne MitarbeiterInnen der UN-Hilfsorganisation, die dort vor Ort tätig ist, der UNRWA, und daraufhin in Reaktion gegen die Vorwürfe, dass eben MitarbeiterInnen der UN an den Anschlägen und Massakern vom 7. Oktober beteiligt gewesen sind. Daraufhin eben die Unterstützung international, nicht von allen Geberländern, aber von ja eben den größten Geberländern eingestellt worden ist. Können Sie sagen, wie sich das auswirkt auf diese Frage der Hilfslieferungen, auf die Frage der Verteilung der Hilfslieferungen vor Ort und letztlich in letzter Konsequenz natürlich auch, wie es sich vielleicht auswirkt auf eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen?
Zu der Frage bezüglich der Mitarbeiterinnen der UN können wir nichts sagen. Und ich glaube, wir alle erwarten und erhoffen uns von der UN, dass dem nachgegangen wird.
Absolut, ja. Ich konnte die Vorwürfe ich jetzt von mir aus auch nicht einschätzen, aber ich erwarte unbedingt, dass das aufgeklärt wird und wer immer beteiligt gewesen sein soll,
absolut,
muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
Und davon gehe ich zumindest auch aus. Und zeitgleich, was jede Minderung von humanitärer Hilfe im Gazastreifen ist besorgniserregend. Die UNRWA wäre die Organisation, die logistische Möglichkeiten hätte, Hilfslieferungen zu verteilen. Sie haben es gerade über die LKWs gesagt, die es nicht schaffen durchs Land. Das wäre ja das Gleiche, wenn was über einen Seeweg kommen würde, müsste es genauso verteilt werden. Das können Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen nicht leisten. Das können wir nicht. Wir haben die Logistik nicht dafür im Gazastreifen. Das können auch andere Hilfsorganisationen, so wie es die UNRWA hätte, nicht leisten. Und das ist besorgniserregend für alle humanitäre Hilfe vor Ort, dass humanitäre Hilfe reduziert wird im Gazastreifen.
Vielleicht können Sie ein bisschen auch noch zu der Dimension sagen. Erstmal muss ich sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass Sie das so locker flockig aussprechen können. Mir fällt das immer schwer, diese Buchstabenfolge UNRWA hintereinander richtig zu reihen. Können Sie einmal etwas zu den Dimensionen sagen, damit man ein bisschen eine Vorstellung davon hat, wie viele Menschen sozusagen in dieser Organisation normalerweise arbeiten und was es auch im Verhältnis ja zu der Hilfe, die jetzt Ärzte ohne Grenzen oder andere Organisationen leisten können, zu der UN-Organisation ist.
Also wenn ich mich nicht täusche, ist es bei der UNRWA, gehen die Mitarbeiterzahlen in die Tausende, und wie viel Hilfe sie leisten können, kann ich Ihnen in Zahlen gar nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir 300 palästinensische KollegInnen vor Ort haben und etwa 20 internationale Mitarbeiter. Also ein absoluter Bruchteil. Und wir sind auch eigentlich lediglich im medizinisch-humanitären Bereich tätig. Im Moment übernehmen wir viel auch im Wasser- und sanitären Bereich, weil das einfach absolut notwendig ist. Aber wir können das nicht auffangen. Das ist absolut nicht möglich.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben 300 KollegInnen, die palästinensisch sind, und Sie haben 20 international. Ich möchte da gar nicht so gern den Unterschied machen.
Ja, wir auch nicht.
Zunächst einmal einfach sozusagen Menschen sind, die da vor Ort Hilfe leisten. Können Sie ein bisschen etwas sagen zur Sicherheit Ihres eigenen Personals, die da vor Ort arbeiten. Und dann vielleicht auch ein bisschen, würde ich ganz gerne nachfragen, wie es Ihnen geht. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit der Frage der Sicherheit.
Ja, ich würde auch gerne nicht den Unterschied machen. Sie ist aber zum Teil leider Realität. Unsere internationalen Mitarbeiter können nach wenigen Wochen wieder ausreisen. Unsere palästinensischen MitarbeiterInnen sind seit Anfang an da. Wir haben seit Beginn 5 MitarbeiterInnen verloren, die umgekommen sind. Zwei
Tut
davon,
mir leid.
Ja, danke. Zwei davon waren im Krankenhaus am Patientenbett, haben das, ja, wie gesagt, unsere internationalen KollegInnen gehen für ein paar Wochen rein. Das ist unsere normale Herangehensweise, wenn wir eine Notfallsituation haben, dass sie nicht über Monate vor Ort sind, sondern wirklich nur für einige wenige Wochen und wieder rauskommen. Das können wir leider unseren palästinensischen KollegInnen nicht bieten.
Darf ich einmal nachfragen, wenn es,
ja, natürlich.
Wenn es Ihnen schwerfällt, müssen Sie natürlich nicht antworten. Können Sie etwas sagen zu diesen 5 Mitarbeiterinnen, die umgekommen sind? Wann war das und vielleicht ein bisschen etwas zu den Umständen?
2 davon sind ärztliche Kolleginnen gewesen, die Kollegen, beides männlich, junge Ärzte, einer mit Familie, einer gerade frisch im Beruf. Die, ich weiß gerade nicht mehr, welches Krankenhaus es war, die bei einem Angriff aufs Krankenhaus bei der Arbeit ums Leben gekommen sind. Eine davon, eine Kollegin, die wir jetzt erst vor kurzem von ihrem Tod erfahren haben, zu der wir seit Mitte Dezember den Kontakt verloren hatten und von der wir wissen, dass sie Anfang Januar mit ihrer gesamten Familie umgekommen ist. Ein Kollege ist relativ zu Anfang im Flüchtlingslager, wo er mit seiner Familie geflohen ist, umgekommen. Und der 5. Kollege, muss ich kurz überlegen, ist aber auch relativ am Anfang bei den Gefechten ums Leben gekommen.
Also erstmal mein aufrichtiges Beileid der Organisation selber, aber natürlich auch den Angehörigen, den Familien dazu.
Vielen Dank. Leider ist es so, dass es da nicht aufhört. Es sind nicht nur unsere KollegInnen, es sind auch ihre Angehörigen. Wir hatten zu Anfang, als es hieß, dass der Norden evakuiert werden muss, hatten wir zum Beispiel unsere Autos im Rahmen dieser Evakuierungszeit mit mehreren Angehörigen und Kolleginnen versucht zu evakuieren. Dabei sind unsere Kollegen angegriffen worden. Unsere Autos, die ganz klar als Autos von Ärzte ohne Grenzen, humanitäre Hilfe, ausgewiesen waren, sind angegriffen worden.
Dabei sind Konnten Sie identifizieren, von wem Sie angegriffen wurden? Weil das ist ja in Kriegssituationen auch gar nicht immer so ganz leicht zu identifizieren.
Das, was die Kollegen, die bei dem Angriff dabei waren, berichten, ist, dass es die israelische Armee war. Und dabei sind 2 Angehörige umgekommen von KollegInnen. Die Kollegen mussten wieder umkehren in den Norden. Es sind vor 3 Wochen. Es ist jetzt im letzten Monat waren 2 Anschläge. Einmal ist eine Granate auf eine Unterkunft, in dem unsere KollegInnen und ihre Angehörigen gelebt haben oder untergekommen waren, abgeworfen worden. Da ist ein Kind umgekommen, eine 5-jährige Tochter eines Kollegen. Vor ein paar Wochen ist eine Unterkunft sowohl aus der Luft als auch vom Boden angegriffen worden, in dem über 60 MitarbeiterInnen und ihre Familien gewohnt haben. Die Koordinaten hatten wir zuvor allen Kriegsparteien mitgeteilt. Es war eine Flagge von Ärzte ohne Grenzen da. Es sind 2 Frauen ums Leben gekommen, 2 Angehörige von MitarbeiterInnen und 6 an Händen und Füßen und Gesicht verbrannt in die Klinik gekommen.
Kann ich zu diesen Angriffen und Vorfällen, bei denen Sie, wie Sie gerade eben geschildert haben, Mitarbeiterinnen verloren haben, Angehörige, Familien betroffen waren. Gibt es dazu Ermittlungen? Werden sozusagen diese Vorgänge dann auch gemeldet? Werden sie Aufklärung bekommen? Ich kann das hier nur hören und bin natürlich auch ja etwas gelähmt vor Entsetzen, aber muss, glaube ich, auch nachfragen, gibt es die Möglichkeit, dass diese Vorfälle aufgeklärt werden?
Es wäre zu wünschen. Ich würde mir wünschen, dass diese Vorfälle aufgeklärt werden. Wir melden sie. Wir sind wie immer und in allen Kriegsregionen mit allen Kriegsparteien im Gespräch. Aber das ist vielleicht eins der größten Tragiken dieses Konfliktes. Wissen Sie, was 2015 für uns einfach so absolut unglaublich war, dass ich heute noch, es mir eiskalt über den Rücken runterläuft, wenn ich daran denke, der Angriff der US-Armee auf unser Krankenhaus in Kabul, in Kunduz in Afghanistan, wo 40 Menschen, Patientinnen und Mitarbeiterinnen umgekommen sind. Dass ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen, dessen Koordinaten allen Kriegsparteien mitgegeben werden, dass sie von der US-Armee angegriffen wird. Das war eine Sache der Unmöglichkeit, eine Verletzung des Völkerrechts. Seither, wir haben das im Jemen gesehen, dass unsere Krankenhäuser angegriffen werden. Wir haben das in Syrien gesehen. Wir sehen das im Sudan. Wir sehen in Haiti, dass ein Patient aus dem Krankenwagen gerissen wird und umgebracht wird. Und wir sehen das im Gazastreifen jeden Tag. Und vielleicht der Unterschied zwischen dem Gazastreifen, Haiti und Sudan ist, dass im Gazastreifen jeder hinguckt. Die Weltgemeinschaft sieht es.
Nun gibt es natürlich bei speziell jetzt dem Gazastreifen und speziell den Konflikten um die Krankenhäuser schon natürlich inzwischen auch eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass es eben Krankenhäuser gegeben hat, in denen auch bewaffnete Einheiten der Hamas Räume benutzt haben, Tunnel benutzt haben. Also ich glaube, der Einwand, den es hier von israelischer Seite immer wieder gibt, ist eben, dass diese Krankenhäuser auch nicht nur oder nicht nur allein medizinischer Versorgung gedient haben, sondern dass sie auch missbraucht worden sind als Orte, an denen sich bewaffnete Einheiten versteckt haben.
Wir erwarten von allen Kriegsparteien, dass medizinische Einrichtungen nicht zu militärischen Zwecken genutzt werden und nicht angegriffen werden. Medizinische Einrichtungen sind da, um Menschen, die im Kriegsgebiet verletzt sind, einen Schutzraum zu bieten, in dem sie behandelt werden können. Und dann muss allen Seiten nachgegangen werden, dass sie nicht militarisiert werden. Das dürfen keine militärischen Zonen werden. Und das ist...
Aber das ist jetzt eine Kritik, die sich auch in diesem Fall an eben die Hamas richtet.
Natürlich. Das richtet sich an alle, die eine medizinische Einrichtung zum militärischen Zwecke nutzen oder sie angreifen. Und das Gleiche gilt für unsere Kolleginnen, die als medizinisches Personal klar gekennzeichnet sind. Das gilt für unsere Unterkünfte und das gilt für die Autos. Und wenn die Weltgemeinschaft da jetzt nicht reagiert, wenn das Minimum, worauf wir uns als Weltgemeinschaft einen Konsensus gebildet haben, dass wir gewisse Sachen selbst im Krieg beachten, nämlich das Recht auf medizinische Versorgung, das Recht, dass zivile Einrichtungen geschützt werden. Wenn wir selbst das jetzt hier so sehenden Auges über Bord werfen, wer guckt denn dann noch in Sudan und nach Haiti hin, wo sowieso keiner hinguckt?
Ja, ich würde nur eben doch verweisen wollen auf die Schwierigkeit, wie damit umzugehen ist, wenn solche Einrichtungen missbraucht werden, wenn eben diese Einrichtungen, die als zivile Orte als Orte medizinischer Versorgung dienen soll, sollen eben nicht mehr nur medizinischen Zwecken dienen. Ich glaube, dass das tatsächlich eben ein, ja, das ist, glaube ich, als erst einmal auf der Beschreibungsebene beschrieben werden muss als Problem. Und dann muss immer noch darüber nachgedacht werden, wie kann das Leben der zivilen Menschen darin, wie kann das Leben der PatientInnen, wie kann das Leben der ÄrztInnen unbedingt geschützt werden. Ich würde ganz gerne noch einen anderen Aspekt der Gefährdung der eigenen Teams und des eigenen Personals stellen, und zwar eine, die damit zu tun hat, dass sich die Berichte mehren, dass es immer schwerer ist, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, dass in dieser Notsituation, in der Verzweiflung der Menschen, in dieser humanitären Notlage, ja, es eben auch immer schwieriger ist, an Lebensmittel zu kommen, an die notwendigsten Mittel zu kommen. Können Sie sagen, ist das für Ihr Personal vor Ort auch schon eine Schwierigkeit, dass bei den Hilfslieferungen oder vielleicht auch in den Wohnorten Ihrer Mitarbeiterinnen es eben solche Angriffe oder Übergriffe gibt von Menschen aus blanker Verzweiflung vielleicht? Vielleicht auch von Menschen, die ja in diesem Chaos ja eben auch sich nicht mehr, sozusagen sich auch nicht mehr zurückhalten können, vielleicht um schwer zu beschreiben, ohne dass man ungerecht klingt, glaube ich. Aber vielleicht können Sie ein bisschen etwas über diese, ja, den Zustand der öffentlichen Ordnung sagen.
Was wir hören von unseren Kolleginnen ist, ich glaube auch das, was wir sonst sehen ist oder in den Medien sehen, ist, dass die öffentliche Ordnung genauso zusammengebrochen ist. Und auch unsere Kolleginnen, ja, sind Augenzeugen geworden von, dass Lastwagen geplündert werden, dass Hilfslieferungen, die reinkommen, nicht nur dahin gehen, wo sie ursprünglich gedacht waren, weil die Menschen einfach so verzweifelt sind. Weil, wie gesagt, selbst das, was reinkommt, teilweise die Preise so unglaublich hoch sind, dass Menschen sich in ihrer Not das im Zweifel auch nicht leisten können, dass es diese Plünderungen gibt. Dass unsere Kolleginnen in den Unterkünften oder in den Krankenhäusern angegriffen worden wären aus Verzweiflung heraus, davon habe ich bisher noch nichts gehört. Das ist bei uns nicht passiert. Okay.
Können Sie ein bisschen etwas sagen, wie es eigentlich Ihren Mitarbeiterinnen geht? Wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über eben die Notlage der Menschen in Rafah oder in Khan Yunis, über die Zivilbevölkerung gesprochen und darüber, welche Hilfe sie leisten. Aber man spricht, glaube ich, sehr, sehr wenig leider in der Öffentlichkeit darüber, was das mit denen macht, die diese Hilfe zu leisten versuchen. Können Sie darüber ein bisschen uns etwas erzählen?
Ich würde vielleicht erstmal zwei internationale MitarbeiterInnen zitieren, die gerade vor kurzem zurückgekommen sind, die beide unabhängig voneinander sehr, sehr erfahrene KollegInnen berichten, dass das eins der schwierigsten, wenn nicht der schwierigste Einsatz war, den sie jemals mit Ärzte ohne Grenzen gemacht haben, dass das, was sie teilweise sehen mussten, kaum zu ertragen war. Vor allem zu wissen, ja, die eine Kollegin ist Hebamme und berichtet eben über Kinder, die im Inkubatoren ums Überleben kämpfen, die Frühgeborene, die mehrere am Tag versterben, weil sie nicht versorgt werden können. Die zwar sagt, es gibt was wir machen können, indem wir zum Beispiel den Schwangeren wenigstens ein wenig Raum geben unter Geburt, soweit es irgendwie möglich ist. Aber die Situation ist schwer zu ertragen. Ein Kollege, der selbst Notfallmediziner ist, der vorher in Kriegsgebieten wie der Ukraine, Zentralafrikanische Republik, Sudan war, der sagt, er hätte noch nie das Gefühl gehabt, dass er zwischen seiner eigenen Sicherheit und die Versorgung der Patientin hätte sich entscheiden müssen. Und das ist unerträglich. Der von Patientinnen berichtet, von einem jungen Mädchen berichtet, die hüftabwärts ein Bein, knieabwärts das andere und eine Hand verloren hat und sagt, das kann man, ja, wenn man sich überlegt, was für ein Leben dieses junge Mädchen vor sich gehabt hätte haben können, ist das kaum zu ertragen. Der dabei war, als wir ein Krankenhaus verlassen mussten, evakuieren mussten, überlegen mussten, wie können wir Patienten mit evakuieren und eben entscheiden müssen, welche können versorgt werden. Der das als unerträglich beschreibt. Was unsere nationalen KollegInnen angeht, muss ich sagen, haben wir alle, glaube ich, in unserer Organisation ein hohes Maß an Bewunderung. Wie viele von ihnen in den Krankenhäusern zurückgeblieben sind nach Evakuierung, weil wir nicht alle Patienten evakuieren konnten. Die in den Krankenhäusern geblieben sind, um die noch da waren, weiter zu versorgen. Wir mussten seit Beginn 9 Krankenhäuser evakuieren. Immer wieder hatten wir Kollegen, die da geblieben sind, Kollegen, die zurückgegangen sind und gesagt haben, ich versuche wieder hier mein Bestes zu tun. Eine Kollegin hat uns vor kurzem geschrieben, dass sie ihren Kindern auf den Gliedmaßen die Namen schreibt, damit, falls sie umkommen, die Gliedmaßen im schlimmsten Fall zusammengeführt werden können. Das sind Bilder, die möchte man sich nicht vorstellen. Und das ist aber die Realität, die unsere Kolleginnen vor Ort erleben. Und trotzdem stehen sie morgens auf und gehen in die Kliniken und versorgen die Patientinnen weiter. Das ist schon immens, was die Kolleginnen vor Ort schaffen. Die selbst keinen Tag Pause haben, die sich um sich selbst kümmern. Und was fast alle internationalen Kolleginnen, die zurückgekommen sind, mit denen ich die Chance hatte zu reden, sagen, ist, dass wie unsere nationalen Kolleginnen sich um die internationalen gekümmert haben, vor allem zu Anfang, an den Anfangstagen, als die Situation so schwierig war, so chaotisch war, dass sie dafür gesorgt haben, dass die genug Essen zu trinken haben, dass die in Sicherheit sind, weil sie einfach sich dort besser auskennen, die Sprache sprechen. Dass sie sich nicht nur um ihre Familien gekümmert haben und um ihre Patientinnen, sondern auch um ihre internationalen Kolleginnen. Ist beeindruckend.
Können Sie sagen, als Organisation, als Ärzte ohne Grenzen, wie Sie abwägen, ob ein humanitärer Einsatz für Ärzte ohne Grenzen überhaupt noch machbar ist, ob es überhaupt noch verantwortbar ist? Sie haben das jetzt auch beschrieben, natürlich die Notlage im Gazastreifen selber und dann eben auch die Entscheidungen der Kolleginnen vor Ort, unbedingt dort zu bleiben, die eigenen Patientinnen nicht aufzugeben, aber um eben einen gigantischen eigenen Preis. Wie wägen Sie da ab? Also gibt es Momente, an denen Ärzte ohne Grenzen dann auch sagen würde, wir ziehen uns zurück. Es ist nicht mehr aushaltbar. Wir können das nicht verantworten, weil sie sagen würden, wir können überhaupt gar nicht wirklich gute Hilfe leisten. Auch das wäre ja vielleicht eine Entscheidung. Oder weil sie sagen, das Risiko für die eigenen MitarbeiterInnen ist zu hoch.
Wir wägen tagtäglich ab. Wir wägen jeden Tag ab. Es ist tatsächlich so, dass wir das, was es dort braucht, können wir im Moment leider nicht bieten, weil uns die Hände gebunden werden. Es braucht so viel mehr. Und trotzdem wägen wir jeden Tag ab und schauen, ist das, was wir an Unterstützung, das Wenige, was wir an Unterstützung bieten, erleichtert es den einzelnen Patientinnen diese Zeit jetzt? ermöglicht ein Überleben? Oder sind wir vielleicht ein Risikofaktor? Und auch das müssen wir abwägen. Wir müssen abwägen, ob wir für unsere Patientinnen, für unsere KollegInnen, für ihre Familien ein Risikofaktor sind. Oder ein Anreiz, dass wir irgendwo sind und deswegen gesagt wird, Ärzte ohne Grenzen ist da, geht dahin. Auch das kann ein Risiko sein. Und all das müssen wir tagtäglich abwägen von unseren nationalen KollegInnen verstehen wir bisher, dass sie sich unsere Unterstützung weiterhin wünschen, dass sie bis jetzt nicht sagen, ihr seid ein zusätzlicher Risikofaktor. Und das muss man ehrlicherweise auch sagen. Wir sprechen ziemlich klar aus, was wir verurteilen, was wir sehen. Und das könnte ein Risiko für unsere Kollegin sein. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass unsere Kollegen sagen, wir sind auf die Hilfe angewiesen und wir sind bereit, weiter hier zu arbeiten. Und es wird weiterhin ein tägliches Abwägen bleiben. Es wird das ein Risiko-Nutzen-Abwägen leider bleiben.
Nun ist Ärzte ohne Grenzen weltweit tätig. Sie sind in sehr, sehr vielen Krisen- und Kriegsregionen der Welt im Einsatz. Sie haben das vorhin schon angedeutet. Bei Gaza gibt es im Moment eine hohe globale Aufmerksamkeit für die Notlage. Das ist ja nicht, was Sie in allen Gegenden haben. Vielleicht können Sie ein bisschen etwas dazu sagen, ja, wie Sie das empfinden, also dass es Gegenden gibt, in denen humanitäre Katastrophen oder eben auch gewaltförmige Konflikte sind, in denen Sie arbeiten, die überhaupt keine Aufmerksamkeit gerade bekommen oder sehr wenig. Und dann gibt es Regionen wie Gaza, wo es enorme Aufmerksamkeit gibt, aber trotzdem sich nichts verändert.
Ja, schwierige Frage. Wie ich das empfinde, ich persönlich bin froh, dass wir als Organisation immer wieder auf die verschiedenen Krisen hinweisen und dass wir aufzeigen, dass wir über Gaza und über den Sudan und über Haiti und über die weltweite Lage der Flüchtlinge und über die Situation immer noch andauernd in der Ukraine, dass wir darüber sprechen, dass wir nicht aufhören, wenn die eine Nachricht dominiert, die anderen dahinter zu vergessen. Und ich glaube, dass das Schöne daran ist, sofern man bei sowas was Schönes sehen kann, ist, dass wir es nicht nur als Organisation sind, das sind auch unsere Unterstützerinnen weltweit, die wir schicken unsere Pressemeldung zum Sudan trotzdem auch, was
auch wenn es keiner hören will,
wir schicken sie raus. Und dann gibt es eben doch Anfragen, die dazu kommen. Und wir schicken, nachdem leider 2 Jahre in der Ukraine immer noch die Situation ist, wie sie ist, Meldungen dazu und sprechen darüber. Und wir reden darüber, wie die Europäische Union an ihren Außengrenzen mit Menschen, die nach Zuflucht suchen, wie diese kriminalisiert werden. Und unsere Unterstützerinnen sehen das auf unseren Internetseiten, sehen das auf den sozialen Medien, in denen sie uns verfolgen. Und unterstützen uns, indem wir sind, glaube ich, eine der Organisationen, die immer wieder darum bittet, wir können bestehen, weil wir fast ausschließlich von Spenden finanziert sind. Und uns ist es wichtig, dass diese Spenden nicht gebunden sind an eine Krise, weil wenn wir zum Beispiel, weil heute irgendwo ein Erdbeben ist, müssen wir heute reagieren. Wir können nicht, bis all die Spenden für dieses Erdbeben reinkommen, erst dann unsere Zelte aufbauen und anfangen zu arbeiten. Wir können nicht eine Krise bevorzugen, weil sie in den Medien so viel mehr Aufmerksamkeit kriegt und die anderen vernachlässigen. Und, Und ich habe schon das Gefühl, dass die meisten unserer Unterstützerinnen das wertschätzen und uns entsprechend auch ungebunden unterstützen, ihre Spenden nicht an die medial attraktivste Krise binden, sondern dass es wirklich humanitäre Hilfe ist und dass diese humanitäre Hilfe ja unabhängig davon ist, wo sie gerade spielt.
Mein Eindruck ist trotzdem, dass Mitleid oder Mitgefühl und Empathie auch eine knappe Ressource geworden ist. Können Sie darüber ein bisschen sprechen, ob Sie das auch so wahrnehmen, dass es dass es schwer ist, gleichwertig oder gleichermaßen Empathie zu adressieren, sagen wir mal.
Ich frage mich manchmal, ob es uns einfacher fällt, empathisch mit Menschen zu sein oder mit Situationen, die uns näher sind, in die wir uns reinversetzen können, in die wir uns selbst sehen. Und vielleicht sind Situationen wie, was ja seit einem Jahr im Sudan passiert, eine der größten Hungerskrisen, die wir auf uns zukommen sehen, 8 Millionen Menschen vertrieben im eigenen Land. In einem der Flüchtlingscamps stirbt alle 2 Stunden ein Kind an Mangelernährung. Vielleicht ist das einfach zu weit weg für manche. Oder auch Haiti. Oder ja, Cox Bazar, Rohingya. Ich weiß es nicht. Es gibt viele solcher Krisen, die vielleicht so weit weg sind für Menschen hier. Und jetzt rede ich die ganze Zeit.
Hat es mit weit weg zu tun oder hat es etwas damit zu tun, dass dort schwarze Menschen sterben?
Vielleicht auch, weil wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, ist das vielleicht auch eine Form von weit weg? Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich, ich rede hier die ganze Zeit von Zahlen. Wenn wir aufhören, von Zahlen zu sprechen, sondern von Menschen, von Menschen, die Wünsche, Träume, Zukunftspläne hatten, junge, alte, Kinder, dass das einen das wieder näher holt. Und ich frage mich auch, warum die Gleichzeitigkeit von Empathie so schwierig zu sein scheint. Warum kann ich nicht empathisch sein mit den Menschen im Gazastreifen, empathisch sein mit den Opfern des 7. Oktobers und empathisch sein mit den Menschen, die seit einem Jahr eine furchtbare Situation im Sudan erleben, den Menschen auf der Flucht, den Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben oder aufgrund von der Klimakrise fliehen. Warum muss es ein Entweder-Oder geben? Warum muss eine Krise über die andere gestellt werden? Und ich frage mich, ob wir da vielleicht wieder hinkommen können.
Ja, ich glaube, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie das auch so ansprechen, weil ich glaube, zum einen gibt es dieses Ungleichgewicht oder diese Asymmetrien, in denen verschiedene Krisen weltweit betrachtet werden. Und ja, die Frage ist, ob Ähnlichkeit eine Voraussetzung sein soll für Empathie. Und das darf es nicht sein. Also es darf nicht sein, dass ich nur mit denen, die mir ähnlich sind oder die ähnlich aussehen oder die ähnlich glauben oder die ähnlich lieben wie ich mit denen nur Empathie empfinden kann. Ich glaube auch, so wie Sie es angesprochen haben, dass es möglich sein muss, gleichzeitig die Not von Menschen im Sudan oder im Jemen oder in Haiti. Haiti haben wir jetzt sehr wenig heute darüber gesprochen. Darüber ließe sich sicherlich nochmal eine eigene Sendung machen auch. Also warum das nicht möglich sein soll. Und dann haben Sie es eben auch am Beispiel vom Gazastreifen auch angesprochen. Es gibt immer noch die Geiseln, die in Gefangenschaft sind, für die auch jede Stunde eine existenzielle Stunde ist, in der nicht sicher ist, ob sie überleben können.
Absolut.
Und es ist genau das ebenso mit Verzweiflung und mit Mitgefühl zu bedenken, wie die Situation der hungernden Menschen in Rafah oder in Khan Yunis oder in anderen Teilen des Gazastreifens die palästinensische Zivilistinnen sind. Jetzt haben Sie interessanterweise bei Ihrer Antwort auch gesprochen von Jungen oder Alten, von Frauen oder Kindern. Und das hat mich deswegen so gefreut, weil mich immer etwas nervös macht bei der Berichterstattung von Krisen weltweit, dass immer speziell Frauen und Kinder erwähnt werden und dass auch in der Bildsprache es so eine Ästhetik des Leids vielleicht gibt, die das Ausmaß des Leids vor allem in Kindergesichtern gespiegelt sehen will und mich das schon immer auch bei all den Reisen, die ich selber gemacht habe mit Fotografen, furchtbar geärgert habe, wenn dann am Ende immer die Bilder von den Kindern genommen wurden und ich immer das Gefühl hatte, ja, aber da sind auch alte Männer in absoluter Not und Verzweiflung. Aber aus irgendeinem Grunde ist sozusagen die Frage der Unschuld der Zivilistinnen oder der Not der Zivilistinnen wird immer an Kindern festgemacht. Können Sie ein bisschen etwas darüber sagen, wie auch für Ärzte ohne Grenzen selber, Sie müssen natürlich auch mit Bildern arbeiten, Sie müssen natürlich auch mobilisieren, die Empathie oder die Anteilnahme. Ja, welche optischen Gesichtspunkte, wenn man das so bösartig sagen darf, spielen dann eine Rolle?
Ich habe jetzt 1000 Gedanken, die mir durch den Kopf gehen.
Ja, gut,
und ich weiß
alle raus,
womit ich starten soll. Kinder haben wahrscheinlich, machen es uns einfach, weil wir von Unschuld, weil Kinder sind nicht Kriegsbeteiligte, wenn das, das macht das vielleicht einfacher. Als Gynäkologin fällt es mir schwer zu sagen, wir sollten das weniger über Frauen zu berichten, wenn ich, es gibt Studien, die nachweisen, dass wenn es, sei es Kriegs- und Krisensituationen, sei es Erdbeben, sei es Pandemien, Epidemien, dass diese Situationen die Ungleichheit der Geschlechter verstärken, dass sexualisierte Gewalt zunimmt, dass die Rechte der Frauen und Mädchen deutlich abnehmen. Und das sehen wir. Wir sehen es in den verschiedenen Krisen, Kriegsgebieten. Wir sehen es in der Demokratischen Republik Kongo, wir sehen es im Sudan und wir sehen es heute und haben es vorher schon in Haiti gesehen. Wir haben es während der Ebola-Krise gesehen, wir haben es in der Pandemie gesehen. Die Gesundheit der Frauen ist tatsächlich in vielen Krisen- und Kriegssituationen nicht die erste, die mitgedacht wird, dass auch im Gazastreifen heute sind 50.000 Frauen schwanger und kommen seit Anfang des Krieges 20.000 Kinder auf die Welt. Auch an die muss gedacht werden. In einem Krieg reicht es nicht, ein orthopädisches Team hinzuschicken, wenn man nicht an die Frauen denkt, die ihre Kinder kriegen und die nicht versorgt werden während der Krisensituation oder auch bei einem Erdbeben oder Überflutung. Und bei all dem, was ich gesagt habe, denke ich, und das verdanke ich auch einem Kollegen, mit dem ich sehr lange darüber gesprochen habe, ist ein gefährliches Narrativ, was wir manchmal bedienen, dieses gefährliche Narrativ des gefährlichen jungen Mannes. Und das ist etwas, es sind meine zwei jungen Kollegen gewesen, die am Krankenbett umgekommen sind, die sich dafür entschieden haben, bei den Patientinnen zu bleiben. Es sind junge Kollegen, die nach Hause gehen, überlegen, wie sie ihre Familien und Kinder ernähren und am nächsten Morgen in die Kliniken gehen. Genauso wie meine jungen Kolleginnen, genauso wie die älteren Kollegen und Kolleginnen. Und da müssen wir natürlich aufpassen, weil das ist, was in unserer Gesellschaft gerne natürlich ein Narrativ, was bedient wird. Und junge Männer haben genauso Wünsche, Träume und sind ein Großteil unserer humanitären Unterstützung und Hilfe. Und auch ohne sie wäre das nicht möglich. Und das ist auf keinen Fall etwas, was ich und ich denke und hoffe auch die meisten meiner Kolleginnen bedienen wollen.
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh über beide Punkte, wirklich, die Sie gemacht haben. Also zum einen tatsächlich den Punkt, inwiefern Krisen, humanitäre Krisen, gewaltförmige Konflikte die Ungleichheit der Geschlechter vertieft, in welcher Art und Weise Frauen besonders bedroht sind von sexualisierter Gewalt, von Entrechtung und natürlich auch die Frage von schwangeren Frauen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass Sie das sozusagen den Punkt da gemacht haben. Aber vielleicht verstehen Sie sozusagen meine Sorge auch, dass es eben genauso ein vielleicht Abschleifen, ja, der Rechte als Zivilpersonen von jungen Männern, auch von älteren Männern gibt, wenn diese Unschuldsvermutung immer mit Kindern und mit Frauen verbunden wird. Und da gibt es etwas, das mich wirklich sehr nervös macht. Und auch, weil ich sagen muss, dass es der Schmerz von und die Trauer und die Verzweiflung von älteren Menschen, ob jetzt Frauen oder Männern, ob es in Naturkatastrophen ist, die ich erlebt habe, oder eben in Kriegssituationen, die ich erlebt habe, mindestens mich immer besonders, irgendwie besonders getroffen haben. Ich kann gar nicht so ganz genau sagen, warum, aber es ist zumindest ein Schmerz und eine Trauer, von dem ich den Eindruck habe, dass er nicht ausreichend abgebildet oder nicht ausreichend thematisiert wird. Und vielleicht deswegen erstmal an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne noch nachfragen wollen, und vielleicht ein bisschen einen Ausblick auch auf Ihre eigene Arbeit in Gaza geben wollen. Jetzt haben Sie beschrieben, dass die palästinensischen KollegInnen sind vor Ort, reisen auch nicht aus oder nicht ein, sind im Dauereinsatz seit Oktober. Sie haben bei den internationalen KollegInnen gesagt, die gehen eben für eine bestimmte Zeit hinein, gehen dann wieder raus. Ich würde gerne wissen, diejenigen, die schon mal da waren, gehen die nochmal zurück?
Also von vielen, ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt nochmal zurückgegangen sind, aber ich höre zumindest immer wieder, ja, sie sind bereit, nochmal hinzugehen.
Und können Sie sagen, also gibt es da Regeln für, wie lange man sich dann ausruht? Oder gibt es da Vorschriften für, die auch, ja, also auch ja, von Erholung kann man wahrscheinlich kaum sprechen, aber die sozusagen auch ein bisschen ihre eigenen MitarbeiterInnen schützen davor, dass sie sich selbst so traumatisieren, dass sie das auch nicht mehr könnten. Können Sie ein bisschen etwas zu dem Risiko vielleicht der Erschöpfung, der Traumatisierung der eigenen MitarbeiterInnen sagen?
Was wir als Ärzte ohne Grenzen all unseren Kolleginnen weltweit anbieten, ist rund um die Uhr psychologische Unterstützung. Darauf können alle zugreifen und manche müssen. Es gibt Einsatzgebiete, bevor wir dahin reisen und nachdem wir zurück sind, müssen wir diese Gespräche führen, um auch einfach zu schauen, wo steht man als Person und wie geht es einem. Und
können Sie mal sagen, ein Beispiel geben, bei welchen Einsätzen ist das der Fall?
Also gerade jetzt Notfalleinsätze, wo wir davon ausgehen, dass sie sowieso nur für einen Monat hingehen, weil die Situation so kritisch ist, dass sie nicht länger bleiben sollten, ist das der Fall. Bei den Ersteinsätzen, wenn man das erste Mal mit Ärzte ohne Grenzen rausgeht und wieder reinkommt, im besten Fall eigentlich immer. Wenn ich jetzt eine erfahrene Kollegin habe, die x-mal raus war, und ich war jetzt letztes Jahr zweimal, vor 2 Jahren war ich jetzt zweimal im Irak, ich habe ein Training gemacht, bin wiedergekommen, gut, ich habe kaum am Patienten gearbeitet, das war, wenn ich es jetzt erfragt hätte, hätte ich es bekommen, aber ich hätte es nicht gemusst, so. Aber gerade wenn ich an Patientinnen arbeite und oder in einer sehr stressigen Situation bin, muss ich so ein Gespräch durchführen. Und da wird auch sehr darauf geachtet, was brauchen diese KollegInnen, was Benötigen sie Zeit, benötigen sie Ruhe, benötigen sie psychologische Unterstützung? Und jedes Mal, auch wenn man gerade in solchen instabilen Kontexten jemand reinschickt, wird auch nochmal geprüft, ob diese Person jetzt gerade in der richtigen Situation ist. Und auch da muss man natürlich sagen, es wird nicht einfach irgendjemand gerade in den Gazastreifen reingeschickt. Das sind erfahrenste Kolleginnen, die reingehen, die viele Konflikte gesehen haben, die, von denen wir wissen, dass die in schwierigen Situationen trotz dem, was um sie herum passiert, dem Stress gewachsen sind.
Ganz, ganz herzlichen Dank vielleicht auch mal an dieser Stelle an all Ihre KollegInnen. Also ich spreche ja mit Ihnen, aber vielleicht können Sie das gerne auch einmal nach innen kommunizieren und sagen, großen Dank an alle, die da im Einsatz sind, ob jetzt im Nahen Osten oder in anderen Gegenden der Welt. Ganz, ganz herzlichen Dank auch Panyan Parwanta für dieses Gespräch und für die Offenheit, mit der Sie gesprochen haben. Ich weiß, das ist nicht immer leicht. Ich frage alle meine Gäste am Schluss dieses Gespräches nach einer Empfehlung, nach einem Buch oder einem Film oder etwas, das Sie gerne mit uns teilen möchten.
Ja, ich habe lange überlegt und ich möchte gerne ein Buch empfehlen von einer meiner aktuellen liebsten Autorinnen. Das heißt Half of a Yellow Sun, also ich glaube auf Deutsch tatsächlich auch eine halbe gelbe Sonne, von Chimamanda Ngozi Adichie. Eine wunderbare Schriftstellerin. Wenn ich die Bücher anfange zu lesen, dann kann ich sie meistens nicht aufhören. Und es geht hier um den Krieg in Biafra und eine Familiengeschichte während dieser Kriegssituation und die mich sehr berührt hat.
Half of a Yellow Sun. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das empfehlen wir gerne unseren Zuhörern. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich wünsche allen MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen alles, alles Gute bei der Arbeit.
Ich danke Ihnen vielmals.
Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Panyan Parwanta und ihren Kulturtipp erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de/in aller Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche von In aller Ruhe. In der nächsten Folge spreche ich mit der Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin, Barbara Stolberg-Rillinger, über Wissenschaftsfreiheit und die Tugend der Langsamkeit. Die Folge kommt wie gewohnt in 2 Wochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.